Rainer, lies mal vor.
12. Kapitel. Alles durch Elektrizität.
Hier sehen Sie, mein Herr,
sagte der Kapitän Nemo auf die an den Wänden seines Zimmers hängenden Instrumente hinweisend, den für die Schifffahrt der Nautilus erforderlichen Apparat. Ich habe Sie hier, wie im Salon, stets in den Augen, und Sie zeigen mir genau, wo ich inmitten dieses Ozeans mich befinde und in welcher Richtung ich fahre. Einige sind Ihnen wohl bekannt, wie Thermometer und Barometer, um die Temperatur und das Gewicht der Luft, das Hygrometer, um die Trockenheit der Atmosphäre zu bestimmen, das Wetterglas, um das Herannahen der Stürme anzukündigen, der Kompass, um mir die Richtung der Fahrt, der Sextant, um durch die Sonnenhöhe den Breitengrad zu zeigen, das Chronometer, um die Länge zu berechnen, und endlich die Fernröhre für Tag und Nacht, die mir dienen, um den Horizont in allen Punkten zu durchforschen, wenn die Nautilus sich an der Oberfläche befindet.
»Das sind die gewöhnlichen, dem Seefahrer nötigen Instrumente«, erwiderte ich, »und ich kenne ihren Gebrauch. Aber da sind andere. Die dienen ohne Zweifel den besonderen Bedürfnissen der Nautilus. Das Zifferblatt mit dem beweglichen umlaufenden Zeiger ist wohl ein Manometer?«
»Jawohl, ein Manometer. Mit dem Wasser in Verbindung gebracht, zeigt es den äußeren Druck desselben an und dadurch die Tiefe, worin das Fahrzeug sich befindet.«
»Und das ist eine neue Art von Sonde?«
»Thermometrische Sonden, welche die Temperatur der verschiedenen Luftschichten angeben.«
»Und diese Instrumente, deren Gebrauch mir völlig unbekannt ist?«
»Ja, hier, Herr Professor, muss ich Ihnen einige Erklärungen geben«, sagte Kapitän Nemo. »Belieben Sie, mich anzuhören.«
Nach einer kleinen Pause sprach er.
»Es gibt einen starken, folgsamen, raschen, willigen, zu allen dienlichen Agenten, der an meinem Bord herrscht. Er leistet mir alles. Beleuchtet, erwärmt, ist die Seele meiner mechanischen Werkzeuge. Dieser Agent ist die Elektrizität.«
»Die Elektrizität?«
rief ich etwas überrascht. »Ja, mein Herr.«
»Sie haben jedoch, Kapitän, eine außerordentliche Schnelligkeit der Bewegungen, welche zu der Kraft der Elektrizität wenig stimmen. Bisher ist Ihre dynamische Kraft sehr beschränkt geblieben und hat nur geringe Wirkungen hervorzubringen vermocht.«
»Herr Professor«,
erwiderte Kapitän Nemo,
»meine Elektrizität ist nicht die, welche jedermann kennt. Und das ist alles, was Sie mir Ihnen davon zu sagen gestatten wollen.«
»Ich will Ihnen nicht zusetzen, mein Herr, und mich begnügen, über ein solches Ergebnis sehr zu staunen. Eine einzige Frage jedoch erlauben Sie mir, welche Sie, wenn Sie dieselbe unbescheiden finden, nicht zu beantworten brauchen. Die Elemente, welche Sie verwenden, um diesen wunderbaren Agenten hervorzubringen, müssen Sie doch bald verbrauchen. Wie ersetzen Sie zum Beispiel Zink, da Sie ohne Verbindung mit der Erde sind?«
»Ich will Ihre Frage beantworten«,
erwiderte Kapitän Nemo.
»Fürs Erste will ich Ihnen sagen, dass es auf dem Grund des Meeres Zink, Eisen, Silber und Goldminen gibt, deren Ausbeutung gewiss sehr ausführbar wäre. Aber ich habe von diesen Metallen der Erde nichts entliehen und von dem Meer selbst die Mittel für die Erzeugung meiner Elektrizität gewinnen wollen.«
»Von dem Meer?«
»Ja, Herr Professor, und an Mitteln fehlt's da nicht. Ich hätte zwar, indem ich Drähte aus verschiedenen Tiefen miteinander in Verbindung setzte, Elektrizität aus der Verschiedenheit der Temperaturen erzielen können, aber ich zog ein praktischeres System vor.«
»Und welches?«
»Sie kennen die Bestandteile des Meerwassers. Von 1000 Gramm sind 96,5% Wasser, etwa 2,66% Natriumchlorid, Kochsalz, sodann in geringer Quantität Chlormagnesium und salzsaures Kali, Brommagnesium, schwefelsaures Magnesium, schwefelsaurer und kohlensaurer Kalk. Sie sehen also, dass Natriumchlorid in ansehnlichem Verhältnis sich dabei befindet. Dieses Salz nun ziehe ich aus dem Wasser und bereite daraus meine Elemente.
Salz?
Ja, mein Herr. Mit Quecksilber vermischt bildet es ein Amalgam, welches bei den Bunsenschen Elementen das Zink ersetzt. Quecksilber verbraucht sich nie. Nur das Salz wird verzehrt und dieses gewinne ich aus dem Meer unmittelbar. Ich bemerke Ihnen weiter, dass die Salzsäulen für weit energischer anzusehen sind und dass ihre elektrische Bewegkraft doppelt so stark ist als bei den Zinksäulen.
Ich begreife wohl, Kapitän. Die Vortrefflichkeit des Salzes in den Verhältnissen, worin sie sich befinden. Das Meer enthält es. Gut. Aber man muss es fabrizieren, herausziehen. Wie bewerkstelligen Sie das? Ihre Säulen können offenbar dazu dienen. Aber irre ich nicht, so würde der für den elektrischen Apparat erforderliche Aufwand von Salz die gewonnene Quantität überwiegen. Es würde dann der Fall eintreten, dass Sie für die Erzeugung desselben mehr verbrauchten, als Sie dadurch erzeugen.
Herr Professor, ich gewinne es auch nicht mittels der Säule. Ich verwende ganz einfach die Wärme der Steinkohle.
Steinkohle?
Sagte ich bedeutsam. Sagen wir mehr Kohle, wenn Sie wollen, erwiderte der Kapitän Nemo.
Und Sie können unterseeische Kohlenminen ausbeuten?
Herr Aronnax, Sie sollen sehen, wie ich's anfange. Ich bitte nur um ein wenig Geduld, denn Sie haben ja Zeit, es geduldig abzuwarten. Behalten Sie nur im Sinn, dem Meer verdanke ich alles. Es verschafft die Elektrizität und diese gewährt der Nautilus Wärme, Licht, Bewegung, kurz sein Leben.
Aber doch nicht die Luft, welche Sie einatmen.
Doch, ich könnte die zu meinem Verbrauch nötige Luft fabrizieren, aber das ist nicht nötig, weil ich, wenn's mir beliebt, an die Oberfläche des Meeres aufsteigen kann. Jedoch kann mir auch die Elektrizität nicht die zum Einatmen erforderliche Luft liefern, so treibt sie wenigstens gewaltige Pumpen an, welche sie in besondere Behältnisse einpressen, wodurch ich in den Stand gesetzt bin, meinen Aufenthalt in der Tiefe nach Bedürfnis oder nach Belieben zu verlängern.
Kapitän, erwiderte ich, ich kann nur bewundern. Offenbar haben Sie bereits gefunden, was die Menschen auch einmal auffinden werden, die wahre dynamische Kraft der Elektrizität.
Ich weiß nicht, ob Sie dieselbe entdecken werden, erwiderte kalt der Kapitän Nemo. Wie dem aber auch sein mag. Sie kennen bereits die erste Anwendung, welche ich von diesem schätzbaren Agenten gemacht habe. Er leuchtet uns gleichmäßig und andauernd wie das Sonnenlicht nicht. Jetzt sehen Sie diese Uhr. Sie ist elektrisch und geht so regelmäßig wie die besten Chronometer. Ich habe sie, wie die italienischen Uhren, in 24 Stunden geteilt, denn für mich existiert weder Nacht noch Tag, noch Sonnen- oder Mondlicht. Vielmehr nur dieses künstlich erzeugte Licht, welches ich bis auf den Meeresgrund mit mir nehme. Sehen Sie, in diesem Augenblick ist's 10 Uhr vormittags.
Ganz richtig.
Eine andere Anwendung der Elektrizität. Dieses Zifferblatt vor unseren Augen gibt mir die Schnelligkeit der Nautilus an. Ein elektrischer Draht bringt es in Verbindung mit der Schraube des Lok und sein Zeiger gibt mir die wirkliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs an. Und sehen Sie, in diesem Augenblick fahren wir mit der mäßigen Geschwindigkeit von 15 Meilen die Stunde.
Das ist wunderbar, erwiderte ich. Und ich sehe wohl, Kapitän, dass Sie Grund hatten, diesen Agenten zu gebrauchen, dem es bestimmt wird, Wind, Wasser und Dampf zu ersetzen.
»Wir sind noch nicht fertig, Herr Aronnax«, sagte Kapitän Nemo, indem er aufstand. »Und wenn's Ihnen beliebt, mich zu begleiten wollen wir den hinteren Teil der Nautilus auch besichtigen.
In der Tat kannte ich jetzt den ganzen vorderen Teil des unterseeischen Bootes, welches von der Mitte aus nach vorne genau folgendermaßen eingeteilt war. Der Speisesaal, 5 Meter groß, von der Bibliothek durch eine wasserdichte Scheidewand getrennt, so dass kein Wasser eindringen konnte. Die Bibliothek war 5 Meter groß. Der Hauptsalon 10 Meter vom Zimmer des Kapitäns, welches 5 Meter Maß durch eine abermalige wasserdichte Wand geschieden. Das meinige von 2,5 Meter. Und endlich ein Luftbehälter, 7,5 Meter groß, erstreckte sich bis zum Hintersteven. Das machte im Ganzen 35 Meter Länge aus. Die wasserdichten Scheidewände mit hermetischem Verschluss gewährten an Bord der Nautilus völlige Sicherheit im Falle eines Lecks. Ich begleitete Kapitän Nemo durch die Gänge des vorderen Teils bis zum Mittelpunkt des Schiffes. Hier befanden sich zwischen 2 wasserdichten Wänden eine Art Schacht, in welchem eine an der Wand befestigte eiserne Leiter zur Mündung führte. Ich fragte den Kapitän, wozu diese Leiter diene.
»Sie endigt beim Boot«, war die Antwort.
»Wie? Sie haben ein Boot?«, versetzte ich etwas erstaunt.
»Allerdings. Ein treffliches Fahrzeug, leicht und ohne unterzusinken, das uns zur Spazierfahrt und zum Fischen dient.«
»Aber dann müssen Sie sich zum Einsteigen auf der Meeresoberfläche befinden.«
»Keineswegs. Dieses Boot ist am oberen Teil des Schiffsrumpfes in einer für dasselbe hergerichteten Aushöhlung befestigt. Es ist ganz mit Verdeck versehen, durchaus wasserdicht und mit soliden Bolzen gefügt. Diese Leiter nun führt zu einer im Rumpf der Nautilus angebrachten Öffnung, welche mit einer gleichen an der Seite des Bootes in Verbindung steht, sodass ich durch diese doppelte Öffnung in das Fahrzeug gelange. Dann schließt man wieder die der Nautilus und ich schließe hinter mir die des Bootes mittels Stellschraube. Ich mache einen Zapfen los und das Fahrzeug steigt reißend schnell zur Meeresoberfläche auf. Dann öffne ich einen bisher sorgfältig verschlossenen Lukendeckel des Verdecks, richte einen Mast auf, hisse mein Segel oder nehme meine Ruder zur Hand und fahre spazieren.
Aber wie kommen Sie wieder an Bord zurück?
Ich komme gar nicht zurück, Herr Aronnax. Vielmehr, die Nautilus kommt wieder zu demselben.
Auf Ihren Befehl?
Auf meinen Befehl. Ein elektrischer Draht hält mich in Verbindung, und es bedarf nur eines Telegramms.
Wirklich, sagte ich, entzückt von diesen Wundern, es gibt nichts Einfacheres. Nachdem ich an dem Behälter der zur Plattform führenden Leiter vorüber war, sah ich eine 2 Meter große Kabine, worin Conseil und Ned Land beschäftigt waren, ihr wohlschmeckendes Mahl munter zu verschlingen. Hierauf öffnete sich eine Tür zu der 3 Meter langen Küche, welche zwischen den geräumigen Vorratskammern liegt. Hier verrichtete die Elektrizität, energischer und williger als selbst das Gas, alle Bedürfnisse zum Kochen. Die Drähte, unter den Öfen angelegt, teilten Platinaschwämmen eine Wärme mit, welche sich verteilte und regelmäßig andauerte. Sie heizte in gleicher Weise Destillierapparate, welche durch Verdunstung ein vortreffliches Trinkwasser verschafften. Neben der Küche öffnete sich ein bequem eingerichteter Badesaal, worin die Hähne nach Belieben kaltes und warmes Wasser spendeten. Auf die Küche folgte der Posten der Mannschaft, 5 Meter lang. Aber die Türe war verschlossen und ich konnte seine Einrichtung nicht sehen, woraus ich wohl die Anzahl der zur Bewegung der Nautilus erforderlichen Männer hätte entnehmen können. Eine 4. wasserdichte Scheidewand befand sich zwischen diesem Posten und dem Maschinenzimmer. Es öffnete sich eine Tür und ich befand mich in diesem Gemach, wo der Kapitän Nemo seine Werkzeuge für die Fortbeförderung aufgestellt hatte. Dieses klar beleuchtete Maschinenzimmer war nicht weniger als 20 Meter lang. Es teilte sich natürlich in 2 Abteilungen,
erstens für die Elemente der Elektrizitätserzeugung und zweitens für die mechanische Einrichtung, um die Bewegung der Schraube zu befördern. Anfangs war ich betroffen über den eigentümlichen Geruch, welcher dieses Gemach erfüllte. Der Kapitän bemerkte es und sprach:
»Es gibt nur einige Entwicklungen von Gas durch die Anwendung des Salzes. Aber die Unannehmlichkeit ist nicht bedeutend. Und zudem wird im Schiff täglich durch Ventilation die Luft erneuert.«
Inzwischen besuchte ich mit leicht begreiflichem Interesse die Maschine der Nautilus.
»Sie sehen«, sagte Kapitän Nemo, »ich verwende Bunsen'sche Elemente, nicht Röhmkorff'sche. Diese würden zu schwach gewesen sein. Jene sind wenig zahlreich, aber stark und groß, was der Erfahrung gemäß besser ist. Die erzeugte Elektrizität zieht sich nach hinten, wo sie durch sehr große Elektromagnete auf ein besonderes System von Hebeln und Rädern getrieben wirkt, welche die Bewegung auf die Welle der Schraube hinleitet. Diese, deren Durchmesser 6 Meter misst und das Gewinde 7,5 Meter, kann in einer Sekunde bis auf 120 Umdrehungen erzeugen.«
»Und damit erhalten Sie?«
»Eine Geschwindigkeit von 50 Meilen in der Stunde.«
Hier fand ein Geheimnis statt. Aber ich bestand nicht darauf, es kennenzulernen.
Wie ward es möglich, dass die Elektrizität mit solcher Kraft wirkte? Woher entsprang diese fast unbegrenzte Kraft? Etwa aus einer übermäßigen Spannung durch eine neue Art von Wellen? Oder aus der Hinüberleitung, welche durch ein System unbekannter Hebel bis zum Unendlichen gesteigert werden konnte? Dieses war mir unbegreiflich.
»Kapitän Nemo«, sagte ich, »ich konstatiere die Ergebnisse und trachte nicht danach, sie zu erklären. Ich habe die Nautilus im Angesicht der Abraham Lincoln manövrieren gesehen, und ich weiß, was es mit seiner Geschwindigkeit für eine Bewandtnis hat. Aber das Vorwärtskommen allein reicht nicht aus. Man muss auch sehen, wohin man fährt. Man muss sich rechts und links, nach oben und unten hinwenden können. Wie erreichen Sie die großen Tiefen, wo ein zunehmender Widerstand stattfindet, der auf hunderte von Atmosphären anzuschlagen ist? Wie steigen Sie wieder zur Oberfläche des Ozeans empor? Endlich, wie gelingt es Ihnen, sich in der Ihnen beliebigen Umgebung zu halten? Bin ich unbescheiden, indem ich diese Fragen an Sie richte?«
»Keineswegs, Herr Professor«,
erwiderte der Kapitän nach kurzem Besinnen.
»Denn Sie dürfen ja doch niemals dieses unterseeische Boot verlassen. Kommen Sie nur in den Salon. Das ist unser eigentliches Arbeitszimmer, und da sollen Sie auch alles vernehmen, was Sie über die Nautilus wissen dürfen.«